zur Musik ist am besten live zu genießen mit einem Glas Wein.
Mission Weißer Flamingo, der Kulturpodcast aus dem Münsterland. Hallo und ganz herzlich willkommen zu der 16. Folge von Mission Weißer Flamingo. Ich bin's wie immer Anaida und stelle euch in dieser Folge nicht nur einen Ort, sondern quasi die ganze Region vor. Wie das geht? Mit dem Münsterland-Festival. Im Gespräch mit Christine Syries, der künstlerischen Leitung, mit Jule Wanders von der Stadt Bocholt und mit dem Künstlerduo Klacks kläre ich, was das Festival überhaupt für ein Festival ist, welche Orte ihr damit entdecken und was für Kunst- und Kulturschaffende ihr erwarten könnt. Erstmal gibt's aber natürlich einen Schnellcheck. Das Münsterland-Festival begeistert seit 2005 mit einem abwechselnden Programm in den Bereichen Musik und Kunst. Passend zu den wechselnden Partnerländern werden dafür die unterschiedlichsten Kunstschaffenden eingeladen. Der Fokus liegt dabei auf den Bereichen Jazz, Pop, Traditional und Klassik, wobei thematisch passende Ausstellungen und Veranstaltungen das Angebot abrunden. Besonders wichtig ist dabei die Verbundenheit mit besonderen Orten, die nicht mit Größe, sondern ihrem eigenen Hauscharme überzeugen. So verteilen sich die Veranstaltungsprogrammpunkte im Festivalmonat über die ganze Region. Passende Infos zur Anfahrt werden daher hier gerade etwas schwierig, aber auf der Homepage des Münsterland-Festivals findet ihr zu jedem Veranstaltungsort eine passende Anfahrtsbeschreibung und interessante Facts. Manche Orte, wie zum Beispiel das Kult in Frieden oder das Kulturguthaus Nottbeck, könnten euch vom Flamingo schon bekannt sein. Da bekommt ihr dann in der jeweiligen Podcast-Folge auch Infos zur Anfahrt. Die Preise der Veranstaltung variieren von 19 bis 37 Euro, je nachdem, zu welcher Veranstaltung ihr geht und ob ihr vor Ort noch an einer Führung teilnehmen wollt. An manchen Locations habt ihr nämlich die Möglichkeit, mehr über den Ausrichtungsort zu erfahren. Um euch zum Anfang einen genauen Einblick in das Münsterland-Festival und die Arbeit dahinter zu geben, habe ich mich Anfang Oktober mit Christine Syries getroffen.
Mein Name ist Christine Syries. Ich bin die künstlerische Leiterin des Münsterland-Festivals. Das Festival gibt es seit 2005 und es ist damals entstanden im Kreis Coesfeld. Ich war damals die Leiterin der Kulturabteilung des Kreises Coesfeld bzw. die Leiterin der Regionalentwicklung erstmal und habe nach Möglichkeiten gesucht, unsere wunderbare Region mit Kultur zu bespielen und bin dann mit Partnern auf die Idee gekommen, dass eigentlich das eine gute Aktion ist, die wunderbaren Häuser, Schlösser, Burgen in der Region mit Kultur zu bespielen und dann daraus ein Festival zu machen. Und das hat irgendwie 2005 angefangen mit schon, glaube ich, 20 Konzerten. Auch da war es schon ein Programm, was viele Kunstrichtungen beinhaltet hat, genauso wie heute. Und ich habe dann 5 Festivals geplant, durchgeführt und 2010 ist das dann in Münsterland e.V. gegangen und die Organisation ist dann durch das Kulturbüro erfolgt von Münsterland e.V.
Christine Syries ist also die künstlerische Leiterin des Festivals. Und was genau macht sie dabei?
Die künstlerische Leitung sieht eigentlich so aus. Ich recherchiere über Kunst und Kultur des Gastlandes. Und daraus entwickelt sich dann eigentlich so das Gesamtprogramm, was wir vorstellen wollen im Festival. Also was da gerade aktuell ist, was traditionell ist, was gerade en vogue ist. Also all das, was eigentlich die Kultur eines Landes ausmacht. Und dann setzt so die Feinrecherche ein. Dann suche ich nach den Künstlern, die da hineinpassen. Und das ist so, dass es, muss ich sagen, viel Arbeit ist, Kunst zu recherchieren. Die richtige Kunst für unsere Häuser, die wir haben. Das Festival besteht ja nicht nur aus Musik, sondern auch, aber zum größten Teil aus Musik. Es hat ja ganz viele Aspekte noch, ganz viele Kunstrichtungen, die wir vorstellen. In diesem Jahr zum Beispiel stellen wir auch Tanz das erste Mal vor. Wir haben immer bildende Kunst dabei, wir haben Literatur dabei. Also das, was wir vorstellen, richtet sich immer tatsächlich nach den Gegebenheiten eines Landes, das wir gerade vorstellen. So haben wir zum Beispiel in Skandinavien auch ganz viel Krimis vorgestellt, also haben Krimilesungen gemacht. Oder als wir Frankreich vorgestellt haben, gab es ganz viel Chanson zum Beispiel. Und die Recherche bei den Künstlern sieht so aus, dass ich wahnsinnig viel Musik höre bei dem Musikprogramm. In diesem Jahr war das ein bisschen schwierig, weil wir Corona-bedingt konnte ich nicht zu den Festivals fahren. Also ich war, glaube ich, nur bei 2 Festivals vorher, weil normalerweise höre ich die Musiker, die wir buchen, Musiker und Musikerinnen, die wir buchen, höre ich auch immer am liebsten live, damit ich auch so einen Eindruck habe, wie sie sind, damit ich so das Gefühl habe, wie sie aufs Publikum wirken und natürlich auch, wie die Qualität ist. Aber in diesem Jahr war das dann ein bisschen schwierig durch Corona. Also ich habe dann ganz viel natürlich bei Spotify und YouTube recherchieren müssen und hatte eigentlich fast jeden Abend ein Date mit dem Streaming-Konzerten bei Porgy & Bess. Das ist ein super guter Jazzclub in Wien. Die haben vorbildhaft ein wahnsinnig tolles Programm gemacht, ein Streaming-Programm gemacht, jeden Abend. Und das sind vor allen Dingen österreichische Künstler gewesen, die da aufgetreten sind. Also das war sehr, sehr hilfreich in diesem Jahr. Und es ist so, dass die Künstler, die wir vorstellen, eigentlich immer was Besonderes haben. Erstens sind sie alle hervorragende Musiker und Musikerinnen. Und dann ist es auch so, dass sie das Besondere eines Landes hervorbringen. Das heißt also zum Beispiel in Österreich ist es so, dass die Musik sehr traditionsverbunden ist, aber aufgemischt ist mit ganz aktuellen Musikrichtungen. Es ist nie irgendwie so zu deuten, ob es jetzt Jazz, Pop, Rock ist oder traditionell ist. Es ist immer eine Verwobenheit. Das ist ganz, ganz typisch gewesen bei den österreichischen Künstlern, dass sie viele Musikrichtungen in ihrer Musik vereinen. Und das macht es gerade so wahnsinnig spannend. Als wir das Programmheft gemacht haben, war das so, dass wir uns kaum entscheiden konnten, wie wir das Genre benennen sollten, weil es war einfach so ein Crossover von Musikrichtungen immer. Und das ist gerade das, was es so interessant auch macht und so einmalig macht. Die österreichische Musikszene ist sehr innovativ und sehr dynamisch. Und es ist so, dass es die traditionellen Wurzeln, also der traditionelle Background, immer so ein bisschen vorguckt. Aber das ist dann immer gemischt mit absolut zeitgemäßer Musik. Und das ist eigentlich so das, was ich glaube, was auch unser Publikum sehr ansprechen wird.
Um so einen breiten Überblick über die österreichische Musikszene zu bekommen, musste Christine wirklich eine Menge Konzerte und Festivals, zum Teil digital, besuchen und dabei viel Musik hören. Ich stelle mir das ein wenig so vor wie ein Besuch in einer Parfümerie, bei dem man etliche Düfte testet, um den einen perfekt passenden zu finden. An dieser Stelle ein kleiner Funfact: Wusstet ihr, wofür die Kaffeebohnen in den Parfümerien sind? Die sind tatsächlich zum Geruchsneutralisieren, damit man nicht nach 2 Düften nichts mehr unverfälscht riechen kann. Um bei dem Bild zu bleiben, gibt es so eine Art Kaffeebohne auch in der Musik?
Ja, also manchmal brauche ich die Stille tatsächlich. Da läuft auch kein Radio und gar nichts, weil da brauche ich das so, um mich zu sammeln. Aber eigentlich kann ich nie genug Musik hören, muss ich sagen. Also es ist für mich auch immer eine wahre Freude, wenn ich beim Festival bin. Also es ist so, dass ich ja zu vielen Festivals fahre und eigentlich nie ein Konzert verpasse. Also es ist ja so, dass man dann auch viele, viele Kollegen trifft. Also ich fahre natürlich auch zu Showcases, wo man sich dann trifft untereinander. Die Festivalmacher Europas treffen sich dann. Und wir reden auch ganz, ganz viel über Musik und wir reden über Künstler und wir reden über Erfahrungen, die wir gemacht haben. Aber dennoch ist es so, dass ich wenigstens kurz, selbst wenn ich keine Zeit habe, wenigstens kurz in das Konzert gehe und mir einen Eindruck verschaffe.
Und auf was für eine Zielgruppe wird das Programm abgestimmt?
Wir sind ja nicht festgelegt in bestimmten Musikrichtungen, zum Beispiel im Festival. Deshalb ist es so, dass das Programm eigentlich für jeden und für jede Altersgruppe auch eigentlich gut ist. Und ich finde das ganz wichtig, dass man auch so sich traut, in Konzerte zu gehen, die vielleicht so von der Beschreibung her vielleicht eher für jüngeres Publikum oder für älteres Publikum sind, aber alle Acts sind so ausgesucht, dass sie eigentlich über die Generationen hin, über die Menschen, für alle Menschen eigentlich gut hörbar und genießbar sind.
Das Besondere am Münsterland-Festival ist in jedem Fall die Kooperation mit immer wechselnden Partnerländern. Wie genau ist es dazu gekommen und warum ist es eigentlich nicht ausschließlich auf regionale Kundschaftende ausgerichtet?
Ja, das ist so, das hat ja auch, weil das Festival hat eine Vorgeschichte, muss ich sagen. Also das Festival ist entstanden aus einem anderen Musikprojekt, also aus einem anderen Kunstprojekt. Und zwar war es so, dass ich habe mal eine Reihe gemacht, die hieß Arte Turca. Und das war, haben wir Musik aus der Türkei vorgestellt. Und das haben wir auch gemacht an unterschiedlichen Orten im Kreis Coesfeld, also eigentlich so ein bisschen, so ähnlich. Und da habe ich so bei der Resonanz des Publikums gemerkt, wie interessiert das Publikum gewesen ist für Musik, die ungewöhnlich ist und die ein bisschen fremd ist. Und habe so das Interesse an anderen Kulturen erfahren. Und das war so der Ausgangspunkt eigentlich für das Festival. Und dann kam dazu, dass es einfach so gut ist, Musik auch in die Fläche zu bringen. Das heißt, alle guten, schönen Häuser, die wir haben, zu bespielen. Und das war eigentlich so der Kern, also das war der Ausgangspunkt für dieses Festival. Und ich glaube, dass es auch wichtig ist, so für das Miteinander, für das Verständnis untereinander, dass man weiß, was andere Kulturen tun. Und das war irgendwann so mein Wunsch, so die Kulturen, die fremdartigen Kulturen ins Münsterland zu holen und zu verbinden mit den Künstlern auch hier. Und das ist auch was wir im Projekt immer, im Festival immer machen. Es gibt immer auch einen Dialog und einen Austausch mit den Künstlern hier. Und es gibt immer einen Dialog und einen Austausch mit dem Publikum, weil die Orte ja so klein sind, die wir haben. Es ist immer sowas wie ein Hauskonzert und es gibt eigentlich immer ein Gespräch.
Bei so einem breiten und offenen Programm gibt es bestimmt jede Menge besonderer Momente. Und weil Christine schon seit der Geburtsstunde des Festivals dabei ist, wollte ich natürlich wissen, ob es in den 16 Jahren auch bei ihr persönliche Highlights gibt.
Fällt mir total schwer. Ich habe über die Frage nachgedacht vorher. Und ich muss sagen, hat alles eine ganz besondere Qualität gehabt. Also es lag einfach daran, dass wir ja so viele unterschiedliche Länder vorgestellt haben mit ganz vielen unterschiedlichen Künstlern, die vom Charakter her unterschiedlich waren, von ihrer Darstellung unterschiedlich waren. Und das war auf jeden Fall immer total spannend, weil es war immer wieder eine neue Erfahrung. Es war nie gleich. Und das macht, glaube ich, sowieso den Reiz aus, dass es immer unterschiedlich ist. Also wir haben ja ein Festival gemacht, zum Beispiel Island, Griechenland. Das war weit auseinander, Island und Griechenland, nicht nur geografisch, auch so vom Temperament der Künstler und von dem, was sie dargestellt haben und was sie, aber das war einfach so, dass es dann die Spannung gegeben hat. Und das ist so, dass ich glaube, dass es, also für mich fällt mir total schwer zu sagen, das war jetzt ein Highlight, das war jetzt besonders toll, weil eigentlich jedes Festival seine Highlights hatte. Und wenn ich so selber durch die Programme der letzten Jahre so schaue, dann denke ich mir, wow, der war bei uns oder die war bei uns. Und das ist wirklich so, wir haben absolut hochkarätige Künstler bei uns im Festival gehabt. Und wir haben auch die absoluten Neuentdeckungen gehabt. Und alles hatte seinen Reiz. Also wir hatten ganz junge Künstler, wir hatten sehr renommierte, etablierte Künstler. Und alles war irgendwie besonders. Und es war nicht nur durch die Künstler besonders, sondern auch durch die Orte besonders. Weil wir haben also zum Beispiel in Altenberge den Eiskeller bespielt. Das ist also tief, weit unten unter der Erde. Und das war ganz, ganz spannend, weil das war ein kalter Raum und das war ein nasser Raum. Und es war wunderbare Musik in diesem nassen, kalten Raum. Oder wir haben Also ja, einfach, weil es einfach so immer so unterschiedlich ist und immer wieder neu ist. Deshalb ist es so interessant und deshalb fällt es mir auch schwer zu sagen, was war das Beste oder so, kann ich gar nicht sagen.
Und um euch jetzt ein wenig in diese Welt des Festivals einzuführen, habe ich das Künstlerduo Kluck interviewt. Die Gewinner des Jazz World Music Awards Castelfidardo 2013 und Preisträger des New Austrian Sound of Music 2016-2017 haben am 9. Oktober im Stadtmuseum Bocholt als Teil des Münsterland Festivals gespielt. Wer sie sind und was für Musik sie spielen, erfahrt ihr vom Duo selbst. Davor noch ein kleiner Disclaimer: Da die Künstler nur für diesen Termin in die Region gekommen sind, haben wir die Aufnahme ziemlich nah vor das Konzert gelegt. Obwohl wir in einem Nebenraum standen, kann man im Hintergrund schon das enthusiastische Publikum hören, wofür ich mich entschuldigen möchte. Aber vielleicht wird so auch ein wenig die Spannung vor dem Konzert mit auf euch übertragen.
Also mein Name ist Stefan Kollmann, das ist Markus Fellner. Wir sind das Duo Kluck aus Kärnten. Kluck für Klarinette und Akkordeon. Uns gibt es jetzt seit 11 Jahren und wir spielen gemeinsam Musik, die in keine Schubladen passt, sage ich mal. Also eine Mischung aus Jazz, Worldmusik, traditionelle Musik, Tangos, Musette, vielen Eigenkompositionen, einfach Sachen, die uns Spaß machen.
Auch wenn es aktuell mehr eigene Kompositionen sind, schleicht sich ab und an ein altbekanntes Stück rein, hat Markus Fellner verraten.
Mittlerweile besteht das Programm eigentlich fast nur mehr aus Eigenkompositionen und dann natürlich aus wirklich traditionellen Kompositionen, wie zum Beispiel ein Astor Piazzolla oder so, eben am Akkordeon kommt man natürlich nicht wirklich aus.
Das Künstlerduo Kluck wagt sich während seiner Auftritte durch ganz unterschiedliche Musikgenre und Zeiten. Warum sie sich nicht auf eins festlegen wollten, erfahrt ihr jetzt.
Ja, wir haben uns kennengelernt vor 11 Jahren am Konservatorium und wir haben immer schon gewusst, dass wir eigentlich neben der Klassik, wenn bei der Klassik steht, auch Jazz machen wollen und haben uns immer mit anderen Musikstilen beschäftigt. Wir wollten nie eine Schiene fahren. Und wie man wusste, das hat sich dann so ergeben, dass einer wieder was gebracht hat, das können wir ausprobieren. Und so ist immer mehr geworden und das Programm ist immer vielseitiger geworden.
Von Stefan Kollmann gab es dann noch einen Geheimtipp zum Genießen der vielseitigen Musik.
So Musik ist am besten live zu genießen mit einem Glas Wein, würde ich sagen.
Natürlich auch dann ab Spätherbst auf allen möglichen Streaming-Plattformen und auf unserer Homepage www.kluckmusic.com und auf allen sonstigen Social-Media-Kanälen. Unsere dritte CD wird in Bälde veröffentlicht.
Und ja, mit dem Titel 11, weil wir schon 11 Jahre eigentlich jetzt zusammen sind und zusammen Musik machen.
Beim Flamingo müssen wir aber nicht bis in den Spätherbst warten, sondern können jetzt schon einmal ganz exklusiv in das Stück Come Again von John Dowland, interpretiert vom Kluck-Duo, reinhören. Viel Spaß!
Come again, that I may cease to mourn through thy unkind this day. For now left and forlorn, I sit, I sigh, I weep, I faint, I die in deadly pain and endless misery. I sit, I sigh, I weep, I faint, I die. Pain and endless misery.
Als internationale Besucher aus dem Nachbarland Österreich wollte ich von den beiden Musikern zum Abschluss natürlich noch gerne wissen, wie es ihnen im Münsterland eigentlich gefällt.
Die Leute sind noch viel sportlicher als mir, also es wird viel mehr Rad gefahren als bei uns, jetzt wenn man Münster hernimmt. Das ist schon super, die Leute sind alle sehr offen, das kennt man eher ein bisschen von Kärnten auch, also das kann man, da waren wir gleich mal auf einer Wellenlänge.
Also mir gefällt sehr gut, vor allem die Backsteinbauten, was mit dem Festivalleiter geredet, wo es gar nicht mehr auffällt, aber mir gefällt das irrsinnig, weil es bei uns einfach nicht gibt.
Ja, das ist bei uns, was die bei uns ist, da gibt es halt die Hohen Berg und das fällt ja dann auch keinem mehr auf eigentlich, ja, wenn man da drin lebt.
Genau. Die Landschaft ist einfach wunderschön da.
Ja, fast wie bei uns eigentlich.
Ja, ist ganz viel.
Ohne Berg.
Ohne Berg, genau.
Das hört man natürlich sehr gerne. Auf dem Rückweg vom Konzert habe auch ich ein bisschen mehr auf die Backsteinhäuser geachtet. So, jetzt haben wir also gehört, was hinter dem Münsterland-Festival steht und von Musikern der aktuellen Spielzeit, was für Musik unter anderem erwartet werden kann. Da fehlt zu unserem Glück doch eigentlich nur noch eine Stimme zu einem der bespielten Orte, oder? Als hätte ich das gewusst, habe ich vor dem Konzert in Bocholt auch mit Jule Wanders von der Stadt Bocholt gesprochen.
Mein Name ist Jule Wanders und ich bin nach offiziellem Titel die Fachbereichsleiterin Kultur und Bildung hier bei der Stadt Bocholt. Ich bin zuständig für die Institute wie Musikschule und Volkshochschule, Stadtarchiv, Bühnenhaus. Das ist also ein ganz großer Gemischtwarenladen, der unheimlich viel Spaß macht, weil er einfach so abwechslungsreich ist. Die Zeitung sagt aber einfach Kulturchefin und man ruft mich an, wenn man irgendwie ausstellen möchte oder wenn man eine Förderung bekommen möchte für bestimmte kunstartige Sachen, wenn man Räume sucht für eine Band und so. Also im Grunde ist das alles, was mit Kultur oder mit Weiterbildung zu tun hat, kommt irgendwie auf meinen Schreibtisch.
Jule kümmert sich also um so ziemlich alles, was in Bocholt mit Kultur zu tun hat. Warum hat sie sich dann in diesem Jahr mit dem Festivalteam für das Stadtmuseum Bocholt als Veranstaltungsort entschieden? Einer alten Villa, die vor circa 30 Jahren als Museum umfunktioniert wurde.
Es gibt natürlich viele spannende Orte, aber dieses Stadtmuseum wurde irgendwie mit Konzerten im Grunde, glaube ich, noch nie bespielt. Und da haben wir gedacht, komm, dann machen wir das doch einfach mal. Dann starten wir doch einfach mit dem Münsterland-Festival hier mit einem richtig coolen Konzert. Und hier sind wir.
Vielleicht können wir ab jetzt ja öfter Konzerte im Stadtmuseum erwarten. Sicher ist auf jeden Fall, was generell dort im normalen Alltag ausgestellt wird.
Alles Mögliche. Also wir fangen tatsächlich in der frühgeschichtlichen Besiedlung an. Mittelalter ist vertreten, die Industrialisierung, die NS-Zeit darf natürlich nicht fehlen und der Zweite Weltkrieg. Aber dann hat man keinen Platz mehr. Das heißt also, bei uns hört es jetzt tatsächlich beim Zweiten Weltkrieg auf, was man hier ansehen kann. Natürlich sammeln wir auch ab da weiter, aber wir haben keine Räume mehr, um die Exponate zu zeigen. Was wirklich hier herausragend ist, ist eine Sammlung von Kupferstichen von Israel von Meckenem, was auch wirklich überregional, deutschlandweit und auch europaweit bekannt ist, dass Leute hierher kommen, um sie anzusehen. Der Glasmaler Johann van Lintelow hat hier ausgestellt, beziehungsweise hat hier in Bocholt gelebt und 1631 gestorben, wunderbare Werke hinterlassen. Und wen ich am liebsten habe, das ist eigentlich der Herr Fennecker, der Bühnenbildner war, der ist 1956 gestorben, hat lange in Berlin gelebt. Und er hat unheimlich gute Bühnenbilder damals gemalt und die sind ganz spannend. Und wenn du gleich durch den Flur gehst, du wirst sie lieben.
Das Münsterland-Festival spielt definitiv nicht zum ersten Mal in Bocholt, sondern hat schon einige Locations, wie beispielsweise das Textilmuseum, als Veranstaltungsort genutzt. Jule Wanders war schon bei vielen dabei. Deshalb wollte ich auch von ihr wissen, was das Festival für sie eigentlich ausmacht.
Ich liebe das Festival, weil die Organisatoren da ein unheimlich gutes Händchen haben, tatsächlich diese besonderen Orte zu finden und auch die besonderen Künstler. Das ist so, obwohl ich ja auch Kulturtussi bin sozusagen, lerne ich hier immer wieder neue Künstlerinnen und Künstler kennen und bin jedes Mal wieder überrascht, wen die aufgabeln, wen die finden. Und das ist garantiert spannend zu hören. Und das Gute am Münsterland-Festival ist, also man kann die Karten eigentlich blind kaufen. Es wird garantiert richtig cool. Und die finden halt auch mit diesen verschiedenen Länderthemen auch immer wieder ganz besonderen Fokus auf dieses oder jenes. Und ich bin totaler Fan vom Münsterland-Festival, nur wohne ich leider halt am Ende der Republik, sodass ich halt natürlich nicht eben nach Oelde oder sonst wohin fahren kann.
Das klingt ganz so, als könnten wir auch in 2 Jahren wieder ein paar Klängen in Bocholt lauschen. Und das vielleicht sogar in einer ganz neuen Location.
Spannend wird's wahrscheinlich im Sommer nächsten Jahres. Bocholt baut ein Kulturquartier, das heißt Kubai mit Doppel-A, Kulturquartier Bocholter A und Industriestraße, wunderschönes Kunstwort. Das liegt direkt an der A, ist viele Hektar groß, es gibt auch Wohnbebauung. Da ist unser großes Textilmuseum, Textilwerk angesiedelt vom LWL. Dann haben wir noch einige Grundstücke, die noch nicht erschlossen sind. Aber dann kommt ein mega super guter Spinnerei-Hochbau, wo wir jetzt ein Kulturhaus errichten werden, das sogenannte Lernwerk. Da zieht dann die Volkshochschule rein und die Musikschule und die junge Uni, die Kulturverwaltung. Das heißt, wir haben 5.500 Quadratmeter dann halt nur für Kultur mit neuem Veranstaltungssaal in einem uralten Gebäude. Und wir versuchen natürlich so viel wie möglich da zu belassen von diesen alten Erinnerungen aus der alten Zeit. Und das wäre natürlich ganz fantastisch, wenn Lars mich in 2 Jahren wieder anruft und sagt, Jule, weißt du einen besonderen Ort in Bocholt? Da weiß ich jetzt schon, was ich antworten werde. Komm ins Kubai.
Als kleine Erklärung, mit Lars meint Jule Lars Krolik, meinen Kollegen aus dem Kulturbüro, der das Festival zusammen mit Christine Sörries leitet. Wir können also gespannt sein, ob vor 2023 genau so ein Telefonat abgehalten wird. Und damit sind wir am Ende der 16. Folge des Weißen Flamingos angekommen. Das Festival selber könnt ihr noch bis zum 6. November besuchen. Alle wichtigen Infos und Tickets bekommt ihr auf der Seite des Festivals unter www.münsterland-festival.de. Und für alle, die es bis dahin nicht schaffen, hat Christine Sörries noch einen Tipp.
Es gibt auch eine Spotify-Liste übrigens vom Münsterland Festival. Da sollte man dringend reinhören, weil dann bekommt man schon so einen Eindruck, wie sich das anhört, das Festival, wie sich das anfühlt. Und kann ich nur wärmstens empfehlen, das zu machen.
Also beende ich diese Folge flott, damit ihr direkt in die Spotify-Playlist des Festivals sliden könnt. Der Flamingo verabschiedet sich an dieser Stelle in den Winterschlaf. Ich bin Anaida, wir hören uns. Mission Weißer Flamingo, der Kulturpodcast aus dem Münsterland, ist ein Projekt des Kulturbüros des Münsterland e.V.s.